Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum 9. Chromcast. Wir haben heute den 27. August. Es ist schön warm und mollig draußen. Wir sitzen trotzdem für euch im Studio. Und hier sind eure Moderatoren heute Abend. Johannes Waldgeist.
Hallöchen.
Lizartan Lars.
Jawohl, hallo, hallo.
Und mit meinem vollen Namen, der Pierre oder auch Lenny genannt. Schönen guten Abend. Tja, unsere beiden sind wohlbehalten, bis auf ihre Stimmen, die sind noch in Köln, sind sie wieder zurück und werden natürlich heute ein bisschen was berichten, was denn so in Köln so los war. Aber trotz allem fangen wir gleich an mit unserem ersten Thema, der Stadtschreier. Wer fängt von euch beiden an? Waldi?
Ja, immer ich, ne?
Ja, dann der Waldi, mal los da.
Was ist die letzten zwei Wochen so passiert? Also mein neben der Gamescom natürlich gab es Update 5.5. Haufenweise Infos aus der Gamescom, verschiedene Artikel, die wir auch auf unserem Portal verlinkt haben. Dann hat Craig auf seinem persönlichen Blog ein bisschen was erzählt über die Herausforderungen der Klassenbalance in Online-Rollenspielen oder in Spielen allgemein. Dann natürlich gibt es Screenshots, Artworks und Trailer. Ich habe heute einen kleinen Rückblick auf die Gamescom noch gepostet und ja, also stürzt schnell auf unser Portal auf www.ageofconan.de, da kommt ihr gleich aufs Community-Portal. Da könnt ihr euch die ganzen Sachen nochmal durchlesen und euch nochmal die Gamescom und alle ihre Informationen Revue passieren lassen.
Alter, hast du dich übel an, dass du dich die letzten Tage auch von GC auch so angehört hast? Ich hab's nur wegen dem Krach nicht gehört.
Ja, genau. Also ich habe mich sogar auf der GC noch viel schlimmer angehört. Aber du hättest mal dich hören sollen auf den letzten beiden Präsentationen.
Ich glaube nicht, dass ich noch zu hören war auf den letzten beiden Präsentationen. Ich habe mich selber so gefühlt, als würde ich irgendwie da so Schattenboxen quasi. Hallo, schön, dass ihr da seid. Das war krasse Nummer.
Ja, dazu muss ich sagen, dass ich Lars ja schon ein bisschen länger kenne und Lars und ich reden eigentlich den ganzen Tag sehr viel und ich habe Lars noch niemals erlebt, dass er nicht mehr reden konnte und wenn ich das jetzt so höre, wäre ich gerne dabei gewesen, glaube ich, ihn.
Ja, das
so
ist, glaube ich,
jetzt muss man sich auch noch vor allem vorstellen, dass Lars der zweite Präsentator ist, den ich verheizt hatte. Ne?
Richtig. Weil
wir hatten die ersten zweieinhalb Tage, hatten wir einen unserer Entwickler, der Anthony, der vorletzte Woche auch dabei war. Und der hat die ersten zweieinhalb Tage durchgehalten und nach zweieinhalb Tagen konnte der nicht mehr reden. Und dann ist Lars einfach in die Bresche gesprungen, hat gekonnt, Anthonys Platz ausgefüllt und weitergemacht. Und der war dann am Sonntag, also so Mitte am Sonntag auch schon fast durch mit seiner Stimme. Also ich glaube, da hat es irgendwie ein bisschen was gebracht, dass ich doch ein kleines bisschen Gesangsausbildung habe.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, es lag jetzt nicht mal so sehr an den Präsentationen, denn da konnte ich relativ normal reden und das Mikrofon hat dann alles übernommen. Aber zwischen den Präsentationen waren wir ja sowohl der Waldgeist als auch ich, als auch unsere Entwickler waren durchgehend am Stand und haben eure Fragen beantwortet da draußen oder euch mal das Spiel gezeigt oder sonst irgendwas getan. Und da mussten wir anschreien gegen Razer, Sapphire und NCSoft, die direkt um uns rum waren mit drei Ständen. Und die Jungs haben die Halle echt zum Beben gebracht, das kann man nicht anders sagen. Und wenn wir dann versucht haben, mit irgendwem was zu besprechen, hatte es mehr so die Ausmaße von, wir brüllen uns gegenseitig irgendwelche Infos ins Ohr. Weil
da möchte ich doch mal gleich einstreuen. Ich sag Papa, ihr sagt
Mama.
Ich sag Mama, ihr sagt
Papa.
Ungefähr auf dem Niveau war da die Massenunterhaltung.
Ja, aber halt auch mit Massen, ja. Also einer oben auf der Bühne, ich sag Mama und unten 50.000 Papa. Und dagegen dann alleine anzubrüllen und irgendwem zu erklären, dass man jetzt hier vielleicht mal nach links drücken sollte, um die Combo auszuführen, das war schon eine Herausforderung.
Also es ist wirklich so, wie man sich eine Messe vorstellt. Es standen zwei halbnackte Frauen auf dem Stand auf der Bühne. Es war riesenlaut und der Moderator schrie, wollt ihr dieses T-Shirt?
Ja, ohne Witz. Nein, dann muss ich das so vorstellen. Also die Stände standen so ein bisschen im Quadrat. Wir hatten also unseren Stand relativ in der Mitte. Und wenn man in die Halle kam, links von uns war der Ion NCSoft Stand. Der war sehr, sehr groß. Rechts von uns direkt war der Sapphire Stand. Die hatten nur so 5 Quadratmeter. Und hinter uns war der Razer Stand. Der war auch sehr, sehr groß von dieser Hardware-Firma. Mal Razer, ja. Das Niveau bewegt sich bei allen drei Ständen ganz unterschiedlich. Also die Razer-Jungs hatten halt besagte zwei hübsche Mädels, die haben sich dann zu Techno-Musik auf die Bühne gestellt und sind dann eine Viertelstunde rumgehüpft und alle haben Razer, Razer gebrüllt. Der Ion-Stand war genauso, wie du ihn gerade beschrieben hast, halt ein Moderator auf der Bühne, halt der ich sag Papa, ihr sagt Mama und dann halt wollt ihr noch ein T-Shirt? Ich sag T, ihr sagt Shirt, bla. Okay. Ja, ohne Witz. Und dann haben die halt die T-Shirts in die Menge geschmissen. Und ich weiß nicht genau, was Sapphire da gemacht hat, aber es war laut. Ja, die hatten nur 3 Quadratmeter, haben es aber geschafft, auch die Halle völlig an sich zu reißen. Und ja, das Schöne daran war...
3 Quadratmeter.
Ja, wahrscheinlich. Boxen. Und das Schöne daran war, dass die es halt alle 3 nicht gleichzeitig gemacht haben. Das heißt, du hattest diese 5 Tage, die wir da waren, denn wir waren ja schon am Mittwoch da zum Fachbesuchertag, hatten wir durchgehend die Beschallung dieser 3 Stände. Und es war schon so, ohne Witz, dass ich abends, wenn ich ins Hotel gekommen bin und ich habe mich hingelegt zum Schlafen und die Augen zugemacht, war das Erste, was ich gehört habe, ich sag T, ihr sagt Shirt.
Am besten fand ich ja dann, als wir... wir hatten auf unserem Stand so einen Gong. Jetzt kommt wieder eine von den Anekdoten.
Eine Anekdote.
Richtig schöner großer asiatischer Bong. Gong. Wie sag ich immer Bong? Ja, freundlicher Versprecher. Ein Gong. Und wir hatten auch so richtig schönen Pömmel, um da drauf rumzudreschen. Also haben wir uns dahingestellt, diesen Gong fixiert und dann haben wir während einer der NCSoft-Präsentationen, also nicht während ihrer normalen Präsentation, wir wollten die Jungs da nicht stören, so wie sie halt auch versucht haben, uns nicht zu stören während unseren Präsentationen, was übrigens super nett von ihnen war. Wir haben nämlich da zusammengearbeitet, dass wir uns gegenseitig nicht ins Gehege kommen. Haben wir dann bei dieser Ich-sag-Papa-Ihr-sagt-Mama-Aktion haben wir angefangen, auf unserem Gong rumzudreschen. Und man glaubt es nicht, diese Metallscheibe hat wirklich so einen Krach gemacht, dass das was in der kompletten Halle gehört hat. Und es war locker so laut, wie die Leute mit ihren Boxen. Also hier, ne? Gute alte Technik. Die wissen schon, warum es Gongs gab. Ja,
leck mich am Arsch.
Und plötzlich hörten wir von der anderen Bühne, wir hören da jemanden, unseren Nachbarn. Ja, hallo, Funcom. Und dann fing der eine da drüben an und meinte nur so, ich sag Fun und ihr sagt komm, Fun, komm, Fun, komm. Ich sag Age of, ihr sagt Conan, Age of Conan, Age of Conan. Das war absolut genial, das war echt super. Und das haben die dann, die anderen Stände hatten sich vorher schon mit NCSoft gebattelt. Und so der Razer-Stand hat immer dieses, hallo NCSoft, wir können euch nicht hören. Und dann haben die geantwortet mit so, hallo Razer, hört ihr uns, wir hören euch nicht. Und dann ging es immer so hin und her mit den Moderatoren. Also der Punkt ist, wir hätten sowas natürlich auch machen können, aber wir haben uns, also erstens waren wir ein geschlossener Booth, was natürlich das Problem hat, dass nicht so haufenweise Leute bei uns reingepasst haben, weil wir ein geschlossenes Auditorium hatten, da wir in einem plus 18 Booth waren. Und zweitens haben wir uns dann irgendwann überlegt, eigentlich ist es doch ziemlich albern, in einem 18-Plus-Spiel so eine Show zu machen, weil irgendwie, also zumindest haben wir uns das überlegt, dass es eigentlich relativ unpassend wäre, für eine erwachsene Spielergemeinde diese normale Unterhaltungsshow abzuziehen. Aber auf jeden Fall war es schon wirklich sehr, sehr laut, die Leute um sich zu haben. Und ich glaube, wenn wir das auch noch gemacht hätten, dann hätte ich meine Stimme mit Sicherheit nicht bis Sonntag einigermaßen bewahren können, weil wow, das war nicht
gerade. Ja, dafür gibt es ja halt Boxen. Große Boxen.
Ja, aber das
Boxen.
Problem ist, du hast ja auch Vorschriften, was die Lautstärken angeht und so weiter. Und wir hatten einen ziemlich coolen Techniker. An dieser Stelle mal ein fettes Merci an den Typen. Der war einfach nur Spitzenklasse. Der hat einfach alles gemacht. Der hat mit der Messeleitung geredet, wenn irgendwie die Nachbarstände zu laut wurden und so. Der war einfach nur der Ober-Ober-Ober-Hammer. Cooler Typ. Hoffentlich haben wir den nächstes Jahr wieder. Solche Mitarbeiter kann man brauchen. Und wir haben uns nämlich streng an die Regeln gehalten und unsere Boxen so ausgerichtet, dass sie nur in unseren Stand rein beschallen und möglichst leise sind außen und so. Und gerade so kleine Stände wie Sapphire, der direkt neben uns war, die hatten ihre Boxen halt im Prinzip auf die Halle raus ausgerichtet, damit sie viele Leute anziehen, damit sie damit halt Aufmerksamkeit bekommen. Und die haben dann diese typische E, gib mir ein S, gib mir ein I, gib mir ein Doppel-P, gib mir ein H und so weiter. Was heißt das, Sapphire? Ich kann euch nicht hören, Sapphire. Und das war dann nach einiger Zeit schon anstrengend. Also wie Lars gesagt hat, abends im Bett hörte man eigentlich so ein lautes Brummen in seinem Kopf und die Choralgesänge der verschiedenen. Und im Schlaf stammelte man leise vor sich hin. Ich sag Mama, ihr sagt Papa.
Okay, dann so viel in dem passenden Thema auch zum Stadtschreier.
Was, zu leise?
Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie. Kromszorn, Lars.
Jawohl, Kromszorn. Und auch der Kromszorn diese Woche steht ganz im Zuge unseres Gamescom-Podcasts genau in diesem Schatten, wenn man so will. Und zwar haben wir ja mit Rise of the Godslayer einiges announced.
Bart verloren.
Jetzt bin ich raus. Danke. Könntest du bitte diese Lacher in Zukunft an Stellen setzen, wo ich nicht weiter weiß? Nein, also wir haben mit Rise of the Godslayer eben einiges an Neuigkeiten über Age of Conan, über das Add-on verbreitet. Und uns sind zwei Sachen aufgefallen, die bei den Spielern eher für Verwirrung bzw. Unmut gesorgt haben. Und darauf möchten wir in Combstone eingehen. Und zwar ist das eine der Punkt, dass wir über den Tiger und den Wolf als die neuen Mounts gesprochen haben. Und das andere ist, dass man uns vorwirft, in Anführungsstrichen, dass wir damit mehr zu einer quietschbunten Guild Wars Kopie werden. So nach dem Motto Asia-Setting kennt man ja, dann wird es alles bunt mit großen Waffen und Flügelchen. Das sind zwei Sachen, wo die Leute eben so ein bisschen im Forum gesagt haben, oioioi, das ist jetzt aber... But, ja, whatever. Das ist jetzt aber nicht so hübsch, deswegen möchten wir darauf mal was ein... Zunächst mal vielleicht zu den Mounts. Sie wurden im Englischen so schön als Tiger and Wolf beschrieben. Im klassischen Sinne sehen sie auch ein bisschen aus wie ein Tiger.
Eine Anekdote.
Aus wie ein Wolf. sie wurden dann auch übersetzt mit Tiger und Wolf, was man jetzt aus Tiger und Wolf nicht unbedingt jemandem vorwerfen kann. Aber es ist nicht so, dass wir hier klassisch der Nachtelfen-Tiger und der Ork-Wolf ins Spiel integrieren, sondern vielmehr ist es so, dass unsere Mounts schon einen eigenen Weg haben und dieser Tiger, ich weiß gar nicht, wie oft ich es auf der Messe erwähnt habe, deswegen habe ich es jetzt drauf, der heißt eigentlich Vargason und ist ein mystisches Tier, das zwar eine Raubkatze ist, das lässt sich so nicht abstreiten, aber eben kein klassischer Tiger. Wie genau dieser Vargason ins Spiel kommt, wurde auch schon ein paar Mal gesagt eben, dass es ein mystisches Tier ist, das bei einer der Fraktionen, die wir mit Rise of the Godslayer einfügen, eben quasi als Prüfung dasteht, ja, dass man eben in dieser Fraktion gesagt kriegt, geh und töte diesen Vardegason. Und das ist auch der Einstieg in eine Questreihe, bei der man eben an dieses Tiger-Mount kommt. Also lasst euch da nicht davon abschrecken, dass es ein Tiger und ein Wolf in diesem Sinne sind. Wir bleiben Age of Conan treu und damit kann ich fließend zur Guild Wars-Kopie übergehen. Wir bleiben Age of Conan treu bedeutet, und da zitiere ich jetzt gerne mal Waldgeist aus ungefähr 25 Präsentationen oder so, wir verfolgen eine Art fantastischen Realismus bei Age of Conan. Ich liebe dieses Wort. Das bedeutet, wir wollen eben nicht quietschbunt werden, wir werden nicht 3 Meter Schultern haben, wir werden nicht große blau leuchtende Schwerter haben, sondern wir werden zwar ins asiatische Setting reingehen, aber wir werden dabei eben die Age of Conan gewohnte Welt Entschuldigung, diese Age of Conan gewohnte Welt erhalten. Es wird eben so bleiben, wie wir es auch gewohnt sind, dass es dreckig, schmierig, Age of Conan-isch eben ist, wie es sein muss. Und, das sollte man vielleicht auch erwähnen, wir wehren uns hier ganz entschieden dagegen, dass wir ein Japan-Setting anstreben, denn das Setting oder die Locations, die wir uns angesehen haben und die wir eben auch benutzen in Rise of the Godslayer, sind nicht japanisch, da wollten wir bewusst von weg, sondern wir orientieren uns am chinesisch-koreanischen. Also macht euch keine Sorgen, Age of Conan wird nicht zu WoW, es wird nicht zu Guild Wars, es wird nicht zu, es bleibt Age of Conan, auch mit Tigern und Wölfen und asiatischem Hintergrund. Ja, und eine passende Anekdote, eine Anekdote zu der Situation mit dem Tiger und dem Wolf gibt es natürlich auch von der Gamescom, wie wir eigentlich zu allem fast Anekdoten zu erzählen haben, denn wir haben eine Woche voller Erlebnisse hinter uns und die wird uns jetzt sicherlich gerne der Johannes näher bringen.
Ja, yeah. Und zwar der Name Vargason und der Name Tiger und der Grund, warum das Ganze von unserem Marketing als Tiger- und Wolf-Mount genannt wurde. Eigentlich haben wir unseren Opa-Lore-Guru Joel Bülos, der ist auch der Lead-Designer der Erweiterung. Und der hat diese zwei neuen Reittiere quasi ins Spiel gebracht. Und hat ihm dann dem Marketing quasi gesagt, hier, da könnt ihr Screenshots machen gehen vom Vargason und die könnt ihr dann veröffentlichen. Und unser Marketing hat kurz entschlossen einfach nur gesagt, wow, awesome looking Tiger. Und dann wurde aus dem Vargason plötzlich einfach nur der Tiger. Und auch der Wolf heißt natürlich nicht einfach nur Wolf, sondern der ist auch kein normaler Wolf, weil Wölfe sind ja viel zu klein. Wenn da ein Mensch drauf sitzt, dann hat er einen gebrochenen Rücken. Und eigentlich ist dieser Vargason sehr gut integriert in die eigentliche Geschichte und Hintergrund der verschiedenen Länder und warum die so etwas kräftiger gebaut sind, wieso man die zähmen kann und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich kein Tiger, er hat nur diese Streifen gemein mit dem klassischen Tiger. Und unser Lore-Guru war da eben sehr erbost darüber. Also wir kamen eben auf der Gamescom an und dachten, naja cool, Tiger und Wolf Mount. Und dann hat man nur so, ja, und der Tiger Mount. Und dann das Erste, was wir hörten, war unser Lore-Guru Joel, der dann meinte nur so, yeah, right, and the marketing kind of fucked this up, because I told them it's called Vargason and not Tiger, but they kept repeating it's a Tiger. And ja, und er war halt sehr ungehalten darüber. Das war so das Erste, was wir, eine der ersten Unterhaltungen, die wir mit ihm hatten auf der Gamescom.
Generell muss ich sagen, möchte ich hier mal anmerken, dass man sich mit Joel total cool unterhalten konnte. Das war auf der Gamescom immer so, dass ein, für mich war es das auch das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe. Sonst kannte ich ihn halt nur so aus Kommunikation, aber so von Face-to-Face halt noch gar nicht. Und mit dem kann man sich super unterhalten, ein super Typ. So. Ich bin echt gespannt und ihr dürft gespannt sein, was für Ideen der gute Mann sich noch hat einfallen lassen, um Rise of the Godslayer zu einer echten Bombe zu machen. Da kommt einiges.
Ah ja, genau, stimmt, wegen der Guild Wars Kopie. Das war doch ein Punkt, den wir in der Präsentation auch immer erwähnt haben, wo wir doch gesagt haben, dass unsere Entwickler auf eine ausgedehnte Fotosafari gegangen sind.
Ja.
Das können wir auch noch mit einschmeißen.
Und schmeißen.
Von wegen Guild Wars Kopie und so, weil Guild Wars ist, wenn man sich die Gestaltung der Länder anguckt, sehr weit von klassischem asiatischen Design entfernt, sage ich mal. Das ist extremes Ultra-Über-Mega-High-Fantasy. Und wenn man durch die Zonen in unserer Erweiterung läuft, wird man sehen, dass die Gebäude extrem realistisch aussehen und nicht irgendwie 10.000 Meter hoch sind. Und weil die wirklich auf bestehenden Gebäuden aus China und Korea basieren. Unsere Jungs sind da eben rumgefahren, haben haufenweise Fotos gemacht, um nicht nur eben die Gebäude selber so realistisch wie möglich zu gestalten und die Farben von den Hölzern und die Aufbauten und die Dicken von den verschiedenen Elementen, sondern auch, es gibt noch so bestehende Dörfer in China und unsere Stadtdesigner haben dann auch geschaut, so wie sind die eigentlich aufgebaut? Also wie dick sind denn da jetzt die Mauern, bei welcher Größe und wie hoch sind da die Türme und welche Bereiche einer Stadt sind wo angelegt? Also wo man dann zum Beispiel sehen kann, okay, hier leben jetzt irgendwie die Handwerker und dann sind die Städte folgendermaßen aufgebaut gewesen, weil die hatten ja auch schon früher im Asiatischen diese krasse Ordnungsgeschichte und so. Und das wollten wir eben auch im Spiel abbilden. Also wir sind wirklich sehr, sehr weit von einer Guild Wars Kopie oder einer Ion Kopie entfernt.
Sehr schön, hört sich ja alles super an. Ich hab's dir ja leider nicht sehen können, aber ich hoffe ja, dass mal so, dass ich mir nachher mal die Videos alle und Bilder und sowas reinziehen kann. Denn, ne, geht schnell aufs Portal www.ageofconan.de. War's das zu Comstorn?
Ja.
Das gut. War's zu Comstorn, jawohl.
Dann werde ich doch das Ganze gleich mal weitermachen mit unserer nächsten Kategorie, die da eigentlich wäre, die Schmiede. Aber da Waldgeist ja schon gesagt hat, Update 5.5 ist aufgespielt und deswegen haben wir zu der Kategorie nichts. Und wir gehen zu unserer nächsten Kategorie Anhänger des Königs. Was haben wir da? So eine Kleinigkeit vielleicht?
Keine Lars richtig aus dem...
Ja, aus dem Nähkästchen. Die Anhänger des Königs, da haben wir uns überlegt, bedanken wir uns einfach auch mal in diesem Podcast. Bedanken wir uns bei all diesen Gilden, die uns in den 5 Tagen besucht haben. Denn das waren wirklich einige. Ja. Was mir persönlich dabei aufgefallen ist, ich denke, das kann der Johannes auch sehr schön bestätigen, hat er auch in seiner Zusammenfassung, die ich jedem ans Herz legen möchte, die man nochmal lesen kann, auch bestätigt, ist, dass die Stimmung unter diesen Gilden oder in diesen Gilden auch gut war. Man hat, wie er es so schön gesagt hat, stolz das Age of Conan Logo auf der Brust getragen und das war auch wirklich so. Es war sehr, sehr schön, einfach mal die Gilden zu treffen. Es waren Gilden dabei, die man mehr kennt. Es waren kleine Gilden dabei, von denen man vielleicht noch gar nichts oder nur sehr wenig gehört hat in den Foren. Aber es waren wirklich sehr, sehr viele über alle Tage vorbei. Über alle Tage ausgebreitet. Das fing, ja gut, Mittwoch jetzt beim Fachbesucher waren es nicht so viele. Aber Donnerstag kamen die ersten Gilden an. Und das hat sich bis Sonntag eigentlich so hingezogen. Und wir möchten da einfach mal so im Namen unseres Community-Teams quasi vor allen Dingen auch Danke dafür sagen, dass ihr da wart. Es war super cool, einfach mal sich mit euch auszutauschen und zu hören, wie sehen die Gilden Age of Conan, vielleicht auch von unserer Seite einfach mal Aufklärungsarbeit zu leisten und die Fragen von euch zu beantworten, andersrum von eurer Seite mal face-to-face dieses Feedback zu bekommen und euch anzusehen oder anzuhören, was ihr denkt, was ihr seht, was ihr wollt. Und das war sehr, sehr geil. Weiter so, vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen noch alle Gilden, die dieses Jahr da waren und noch viele, viele mehr Gilden nächstes Jahr wieder, wenn wir wieder auf der Gamescom sein werden. Das wollte ich mal gesagt haben.
Ja, es war nämlich echt super. Die kamen sogar, es waren ja nicht nur, also teilweise waren es ja nicht nur Gilden, also es waren auch große Gilden eben mit mehreren Personen, aber es waren auch teilweise nur ganz einzelne Spieler, die, ich sag's mal, teilweise einfach ganz schüchtern nur zu uns kurz hinkamen, zu Lars oder mir und nur kurz gesagt haben, hey, ich wollte nur sagen, ihr macht eine super Arbeit, macht weiter so und sind wieder gegangen. Und das waren, sind so Kleinigkeiten, die, die mir ganz persönlich einfach irgendwie wahnsinnig gefallen haben, weil häufig ist es einfach so, dass es normal für Menschen, dass sie halt einfach sich eher äußern, wenn sie was Schlechtes zu sagen haben, weil man sagt ja immer so, nicht umsonst, nicht beschwert ist gelobt genug und wenn dann wirklich jemand persönlich zu einem ankommt und einem die Hand schütteln möchte, nur sagt so, ja, danke für deine Arbeit, das gibt einem schon echt so einen Auftrieb, dass man einfach denkt, hey gut, dann mache ich wohl nicht alles falsch. Und es ist schon super, mal persönlich Leute zu treffen oder auch wirklich, wie Lars gesagt hat, Fragen beantworten zu können, die vielleicht im Forum nicht so leicht zu beantworten sind, weil man eben im geschriebenen Wort immer, da fehlen immer Informationen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir hier diesen Chromecast für euch machen, warum wir euch in Mithras Gebet Fragen beantworten wollen, weil wir glauben, dass wenn eben der Ton noch mit dazukommt, der Klang unserer Stimme, dass in der Erklärung noch mehr Informationen steckt. Und dass es noch, euch noch besser erklärt, warum war es wieso passiert. Und das war auf der Messe halt noch persönlicher, noch perfekter. Man konnte den Leuten ins Gesicht schauen, hat die Reaktionen gesehen, wenn man ihnen irgendwas erklärt hat, konnte Missverständnisse viel leichter ausräumen. Und am allerbesten fand ich, dass wir so viele Entwickler auf unserem Stand hatten. Wir hatten Anthony Beals, eine Gameplay-Designer. Wir hatten Carola Behrens, die Skripterin ist. Und wir hatten Knut Jägels, der ein Item-Designer ist und natürlich auch dann teilweise unseren Game-Director Craig, der selber auch auf dem Stand rumgelaufen ist und unseren Story-Meister Joel Bülos und all die Jungs waren super offen auch den Spielern gegenüber und haben ihnen Fragen beantwortet. Besonders Joel hat sich gerade mit einer etwas größeren Gilde länger unterhalten und das fand ich echt super. Von der Gilde, wie sie sich verhalten haben, dass sie, auch wenn sie Kritik geäußert haben, sie einfach auch freundlich geäußert haben. Ich meine, man muss ja nicht mit allem zufrieden sein. Das will ja auch, verlangt ja auch keiner. Sonst geht es ja nicht vorwärts. Aber wenn man einfach nur sagt, ja, das und das und wieso, wo kommt das? Und wenn man das nochmal rüberbringt, dann hat man da auch Freude dabei, Sachen zu erklären oder vielleicht auch eine Kritik zu sagen, ach, so seht ihr das. Ah, okay, gut. Mhm. Ja, danke für den Input. Und das war einfach klasse. Und eben diese Interaktion fand ich persönlich absolut super, klassen, mega spitze.
Ja, ja. Auch hier eine hübsche Anekdote vielleicht an dieser Stelle. Es gibt Fotos davon und man wird sie irgendwann finden, wie Johannes und ich zusammen mit dem Game Director in einer Ecke sitzen und Gummischwerter aufblasen, was ich persönlich sehr, sehr, sehr cool fand. Dass man da zusammen mit Craig eben Gummischwerter aufgeblasen hat. Das war
schon über alle 5 Tage. Ich habe jetzt noch einen Sehnscheinentzündung im rechten Arm vom Schwerter aufblasen.
Ja, und mein persönlicher Dank geht an die Gilde, die mir eine Flasche Curry-Ketchup mitgebracht hat. Aus Mitleid, weil ich mich im Forum über die Currywurst ausgeheult habe. Das war schon skurril.
Gut, soviel zu Anhängern des Königs.
Jawohl.
Jawohl, ja. So, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Mithras Gebet. Wer von euch beiden fängt an? Ich denke mal, Waldi.
Der Lars. Auch Mithras Gebet steht diese Woche ganz im Zuge der Gamescom. Wir haben ein Mithras Gebet Spezial quasi dazu ausgerufen. Das heißt, die Fragen alle zum Add-on. Ich fange einfach an, ganz oben. Könnt ihr schon sagen, ob das Add-on gleichzeitig mit dem Release in Korea erscheinen könnte? Könnte es. Aber das Korea-Release ist davon völlig unabhängig. Es ist also nicht geplant, das Release in Korea und das Add-on auf eine Zeit zu legen. Sollte das irgendwie passen und sich ausgehen, ist es fein. Wir haben aber nicht vor, das Add-on zum Beispiel nach vorne zu verschieben oder nach hinten zu ziehen oder sonst irgendwas, damit es mit dem Korea-Release übereinstimmt, wie auch immer.
In welcher Preislage wird das Add-on sein? Ja, zum Preismodell können wir noch nicht viel sagen. Dazu ist es noch deutlich zu früh.
Noll. Könnt ihr etwas zum Wolf als Reittier erzählen? Wir haben öfter mal betont, dass eben in Rise of the Godslayer die Mounts anders funktionieren werden, als man es kennt, nämlich dass sie alle spezielle Fähigkeiten haben. Das gilt natürlich auch für den Wolf. Da ist es allerdings so, dass wir im Moment ein paar Möglichkeiten testen, welche Fähigkeiten für den Wolf als Mount in Frage kommen und wie wir es gut finden würden. Und solange wir nicht sicher sind, welche davon wir letzten Endes auch auf diesen Wolf packen werden, würden wir gerne dazu gar nichts sagen. Aber wenn wir jetzt sagen, der Wolf kann übrigens 8 Meter hoch springen und man dann entscheidet, nee, es wäre viel cooler, wenn er seitlich springen könnte, dann heißt es ja, aber es wurde doch gesagt und deswegen vorläufig keine Information. Sorry.
Viele Leute haben schon gefragt, wie das mit den Fraktionen aussehen wird. Wird es eher einfach so eine Questreihe wie im Gesindeviertel werden? Also so, wegen dem PvP war die Frage vor allem. Es wird eher nur geringe Auswirkungen auf PvP selbst haben, aber es wird ein paar Questen geben, die versuchen, euch da so ein bisschen gegeneinander aufzuhetzen sozusagen. Aber im Allgemeinen geht es nicht darum, in den PvE-Questen das PvP zu verändern.
Genau. Was für ein Levelbereich werden die neuen Gebiete abdecken? Also es sind 5 neue Gebiete. Eins davon wird Level 20 bis 40 abdecken. Wenn ihr aus Sortage rauskommt, werdet ihr eben in eure Heimat gebracht. Und die anderen 4 werden für Level 80 sein, also für sein Level.
Werden alle NPCs der Fraktion, bei der ich mich im Ruf hocharbeite, freundlich oder ist das sowas wie ein Commons, wo man von Warthreads und Crows gleichermaßen angegriffen wird, wenn man ihm über den Weg läuft? Dort muss man sich für eine Seite entscheiden, weil beide Quests rein parallel machen kann. Wenn man sich einer Fraktion hocharbeitet, wird die andere natürlich verfeindet sein und umgekehrt. Und das werden natürlich nicht alle NPCs gleich feindlich sein, sondern vielleicht die kriegerischen zuerst und sowas, aber im Detail werden wir euch da noch näher dazu informieren, aber es wird nicht so sein wie im Commons, dass die beide euch feindlich, immer feindlich gesinnt werden und keine euch jemals freundlich gesinnt sein wird, sondern wir haben da eine ganz neue Spielmechanik in der Erweiterung.
Wieso gibt es keine Kitai-Priester-Klasse? Die Frage ist eigentlich recht dankbar und einfach. Die Expansion heißt ja Rise of the Godslayer, weil Conan den Gott der Kitai getötet hat und wo kein Gott, da kein Priester.
Es gibt ja noch mehr Götter in Kitai. Aber.
Guckscheißer!
Stimmt aber. Ich habe gehört, dass es mit dem Add-on dann T4 geben soll und dass man das Set nicht nur in Raid-Instanzen, sondern auch per Quest erhalten soll. Könnt ihr genaueres darüber sagen? Es ist so, es wird natürlich auch neue Raid-Instanzen geben und da wird es dann das Raid T4 geben, aber es gibt natürlich auch verschiedene Sets in den Fraktionen. Und die sind dann auch nach T-Stufen benannt. Also das jetzt genauer zu spezifizieren, dürfte ein bisschen länger dauern. Auch da werden wir euch noch deutlich vor der Erweiterung drüber unterrichten.
Genau. Werden die T4-Sets einen asiatischen Touch vom Aussehen her haben? Womit wir wieder an dem Punkt wären, es wird solche und solche geben. Die TS4-Fraktionssets, absolut, ja. Die kann man auch in den Videos sehen, die wir gezeigt haben. Was die T4-Raid-Sets angeht, werden wir noch sehen. Lasst euch überraschen.
Bekommen die bisherigen Mounts irgendwelche speziellen Fähigkeiten dazu, sodass sie den gleichen Anreiz wie die neuen Mounts bieten? Erstmal, alle bestehenden Mounts im Spiel haben jetzt schon alle ihre speziellen Fähigkeiten. Also das Mammut hat seine speziellen Fähigkeiten, das Nashorn hat seine speziellen Fähigkeiten, das Pferd hat seine speziellen Fähigkeiten. Weitere Mounts, die noch kommen vor der Erweiterung, werden ebenfalls ihre speziellen Fähigkeiten haben. Also ist die Frage auf jeden Fall mit Ja zu beantworten, denn es ist im Augenblick ja schon so, dass die verschiedenen Reittiere ihre verschiedenen Fähigkeiten haben. Für das Pferd beispielsweise ist es, dass es das schnellste Mount im Spiel sein wird. Und die Erweiterung legt hier einfach nur genau an der gleichen Stelle nach. Also, ja.
Da die Gebiete nun direkt aneinander liegen und man laut Berichten von einem Gebiet das nachfolgende Gebiet einsehen kann, frage ich mich, ob die Spieler, die im nachfolgenden Gebiet sind, auch zu sehen sind. Ich meine, ich habe keine Lust, von einem Gebiet zu betreten und von Genkern umgeben, da zu stehen, nur weil diese vorher nicht zu sehen waren. da muss ich sagen, nein. Wir werden unser Zonensystem beibehalten, wie man es auch schon kennt. Ihr werdet nur eben feststellen, dass es eine persistente Welt darstellt eben. Ihr habt nicht mehr dieses, da ist nur ein Tor und was dahinter ist, kann man nicht sehen, sondern ihr werdet die Chance haben, weit, weit ins neue Gebiet hineinzusehen. Ihr werdet aber nicht sofort sehen, was darin vorgeht. Vorstellen kann man sich das Ganze wunderbar, so wie beim Gesindeviertel von Tarantia. Da ist es ganz genauso. Das Gesindeviertel ist schon vom normalen Tarantia aus im Prinzip einzusehen. Und wie auch immer ihr zum Gesindeviertel gelangt, werdet ihr es eben erreichen können. Ihr müsst nicht durchs Tor gehen. Ihr könnt auch einfach am Hafen ins Wasser springen, rüberschwimmen ins Gesindeviertel und auch da werdet ihr dann die Meldung bekommen. Wollt ihr wirklich ins Gesindeviertel reisen? Ja, nein. Und dann werdet ihr eben die Zone wechseln. So wird es da auch sein, dass ihr schon sehen könnt, wo ihr hinkommt, aber eben durchaus einen Ladescreen, einen kurzen haben werdet, wenn ihr die Zone wechselt.
So, Gänke-Problematik kann man noch sagen, da die Zonen direkt aneinander hängen, also Kante an Kante, wird es relativ schwer bis nahezu unmöglich sein für Leute, einen in Anführungszeichen Zonenübergang einfach zu bekämpfen, weil es in den die Zonen so verbunden sind, dass es so gut wie nie so ist wie im alten Age of Conan, dass einfach nur ein Tor ist und auf der anderen Seite ist noch ein Tor, sondern das ist eine komplette Landkante einer quadratischen Karte und die komplette Landkarte ist zonbar. Man rennt also irgendwo gegen eine Kante gegen ein Ende im Land und ist dann auf der anderen Seite. Also das sind mehrere Kilometer an Übergangslinie. Da das Ganze zu bekämpfen, dürfte doch schon einer übergroßen Armee bedürfen und viel zu aufwendig sein, auch für sehr fleißige Genker. Könnt ihr uns Näheres zum waffenlosen Kampf erklären, bitte? Waffenlosen Kampf wird es in der Erweiterung nicht zwingend geben. Es wird Martial Arts Kombos geben, aber Martial Arts sind nicht gleich mit waffenlos zu verbinden. Es wird also kein spezielles neues waffenlosen Kampffähigkeiten, kein spezielles waffenlosen Kampfsystem geben.
Oh Mann, die Frage ist etwas länger. Auch nach den aktuellen IGN-Preview ist die aktuelle Planung zu den neuen Mounts noch etwas nebulös. So wie es bisher aussieht, ist eine der Ausbildungsstufen vor der Nutzung der Tiere als Reittier, diesen als Kampfgefährten nutzen zu können. Wenn der IGN-Artikel korrekt ist, verlieren die Tiere diese Fähigkeit dann wieder, wenn man sie letztlich als Reittier ausbildet. Es ist, wie dort beschrieben, eine Entscheidung, was dann aber wieder eher auf die quasi parallele Ausbildungsklasse hindeuten würde. Könnt ihr bestätigen, wie die derzeitige Planung tatsächlich aussieht? Also ob es sich tatsächlich um alternative Ausbildungswege handelt oder ob der Kampfgefährte eine Vorstufe zum Reittier ist und dann gegebenenfalls sogar erhalten bleibt, sodass das Tier je nach Bedarf eingesetzt werden kann. Also es ist so, dass es eine sehr, sehr große, sehr, sehr epische Questreihe für den Tiger zum Beispiel geben wird. Und beginnen wird er eben damit, dass er weder Begleiter noch Mount ist, sondern mehr ein Pet, das bei euch ist. Und im Laufe dieser Questreihe wird er eine Entwicklung durchmachen. Im Laufe dieser Questreihe wird er sich irgendwann eben zum Begleiter entwickeln, indem ihr ihm beibringt, zu kämpfen, zu schleichen, all diese Dinge. Es wird dann aber irgendwann der Punkt kommen, an dem ihr euch entscheiden könnt, diese Questreihe weiterzumachen oder eben nicht. Und das ist der Punkt, an dem ihr entscheidet, ob ihr einen Begleiter oder einen Mount haben wollt. Wenn ihr euch entscheidet, diese Questreihe weiterzumachen und dem Tiger den Sattel aufzusetzen, dann habt ihr ihn damit vom Begleiter zum Mount gemacht. Und ihr werdet ihn eben nicht mehr als Begleiter einsetzen können, sondern auf ihm reiten. Was dann auch seine Vorzüge hat, weil er ja auch als Reittier noch stealthen kann.
Gut, die Frage ist jetzt ein bisschen offen formuliert. Soll das heißen, jeder Kar kann diese Fertigkeiten erwerben? Welche Fertigkeiten? Oder gibt es extra Fertigkeiten für jede Klasse? Ich gehe jetzt mal davon aus, damit sind die Sachen, die man im erweiterten Fortschrittssystem bekommen kann, gemeint. Und da ist es, dann wird es natürlich klassenspezifische Fähigkeiten für jede Klasse geben, da wir den Klassen, da wir nicht einfach nur einen Pool an Fähigkeiten haben, die jede Klasse steigern kann, sondern wir haben natürlich schon Fähigkeiten für jede Klasse einzeln eingebaut, sodass die Klassen und ihre Charakteristik erhalten bleiben und weiterhin ausgebaut wird.
Jawohl. Werden die neuen T-Rüstungen einen eklatanten Sprung machen bei ihren Werten oder werden sie eher spezialisiert sein für gewisse Spielstile oder nur die Outfit-Möglichkeiten erhöhen? Hier muss man wieder ein bisschen unterscheiden zwischen eben dem Raid-T4-Rüstungen, die reinkommen werden mit der neuen Raid-Instanz, die dazukommen wird. Diese Rüstungen werden einen Sprung zu T3 machen, wie die Sprünge auch vorher schon sind. Ja? Wie die T2-Rüstung zu T1, wie die bald kommende T3-Rüstung zu T2, so wird es eben fortsetzen und die T4-Rüstung wird dann eben den entsprechenden Sprung zu T3 machen. Was die Fraktionsrüstungen angeht, so ist es so, dass die derzeit noch getestet und balanced werden. Da können wir also nicht sagen, wo die angesiedelt werden. Es gab den Plan, den unser Item-Designer angemerkt hat, diese von knapp Raid T1 bis oberhalb Raid T2 zu machen. Also die T4-Fraktionsrüstung wird dann stärker sein als die T2-Raid-Rüstung. Das ist aber noch nicht sicher und wird vor allen Dingen durchs Balancing halt sich nochmal entscheiden. Da kann es durchaus sein, dass sie nochmal nach unten korrigiert wird, aber auch natürlich, dass sie nach oben korrigiert wird. Dass man sagt, nein, diese Rüstung muss schwerer, muss stärker sein, denn sie ist sehr schwer zu bekommen, etc. etc. Da also noch ganz vorsichtig gesagt bei den Fraktionsrüstungen noch sehr in den Sternen.
Plant die Zugangsbeschränkungen für spezielle Mounts? Wenn man ehrlich ist, sollten Tigerwölfe Marvel in den Hauptstädten nicht benutzbar sein oder seht ihr das anders? Also generell gibt es das ja schon bei einigen unserer Reittiere. Wie weit das jetzt den Wolf und den Vagason betrifft, das ist uns noch nicht bekannt.
Gibt es eine eigene Hauptstadt für die Kitai? Ja, die Hauptstadt heißt Pai Kang und existiert, aber das Land Kitai wird, so wie wir es herausbringen, ein reines Abenteuergebiet sein. Das heißt, ihr werdet keine Hauptstadt haben, die sicher ist, wo man auf PvP-Servern nicht angegriffen werden kann. Diese Hauptstädte werden weiterhin Kemi, Konak und Tarantia bleiben. Wenn ihr also eine sichere Hauptstadt sucht, müsstet ihr dahin zurück. Die Hauptstadt Pai Kang ist zwar betretbar, aber auch da kann es dann aufs Brett geben.
Gibt es ein neues Border Kingdom, also neue Grenzkönigreich und ein neues Gildenstadtgebiet? Nein, die Grenzkönigreiche sind auf die alte Welt beschränkt, da die auch auf der Karte ja zu finden sind. Auf der rechten Seite von Aquilonien sind die Grenzkönigreiche und die reichen nicht ganz bis nach Kitai.
Ja, knapp. In welchem Patch kommt der Eisenturm? Gehört jetzt nicht ganz in die Rise of the Godslayer Schiene, ist aber nicht schlimm. Die wird in einem der kleinen nächsten Patches kommen. Ich sage vorsichtig in einem der kleinen nächsten, einfach deswegen, weil wir derzeit sehr, sehr viele kleine Patches bringen. Ja, sei es jetzt zum Beispiel 5.5, wo nur der Dark Templar überarbeitet wurde. Da hätte auch durchaus der Eroberer mit drin sein können. Jetzt wird der Eroberer aber 5.6 sein und deswegen könnte der Eisenturm 5.7 werden. Wenn aber dann noch gesagt wird, wir müssen jetzt aber vorher noch dieses und jenes patchen, wird es eben vielleicht 5.8 werden. Das wird aber definitiv ein 5-Punkt-Update. Also noch vor dem großen Update 6 wird der Eisenturm kommen in einem der nächsten kleinen Updates.
Bekommt man von jeder Fraktion neue Rezepte für die Berufe? Ich habe jetzt eine Frage übersprungen übrigens, die auch nur angewendet werden können, wenn man der Fraktion zugehörig ist. Also wie genau das mit den Fraktionen und Rezepten und so weiter nachher bei den verschiedenen Fraktionen läuft, das wissen wir noch nicht. Aber wir versuchen es euch rauszukriegen.
Jawohl. Wird die Schleichenfunktion des Tigers von den Charakterwerten beeinflusst? Also Assassine schleicht besser als Wächter auf dem Tiger. Ja, denn der Tiger benutzt den Schleichwert des Reiters. Wenn ihr also gar kein Schleichen geskillt habt und euch auf den Tiger setzt, dann wird dieser genauso tollpatschig umherwandern wie ihr auch.
Inwiefern soll das Aufleveln der neuen Companions Tiger-Wolf funktionieren? Dafür wird es eine epische Questreihe geben, die ihr verfolgt und mit jeder weiteren Quest wird euer Reittier oder euer Begleiter weiter aufsteigen.
Die nächste Frage überspringe ich jetzt, die ist nämlich doppelt, die habe ich da irgendwie, die hat sich zweimal reingeschlichen. Wie genau gestaltet sich das Verbessern der Fraktionsrüstung? Eigentlich fast simpel, ihr werdet für eine Fraktion kämpfen, ihr werdet bei dieser Fraktion Fraktionspunkte sammeln und in deren Ansehen steigern und da auch in deren Rang. Und mit höherem Ansehen, höherem Rang und mehr Fraktionspunkten wird es euch eben möglich sein, immer bessere Rüstungen zu bekommen.
Hält man beim Fraktionswechsel eine neue andersfarbige Rüstung? Ja, jede Fraktion hat ihren eigenen neuen Stil.
Wie wird man mit den neuen Kampffertigkeiten erhalten können? Schön geantwortet. Es ist so, dass diese Skills, dieses alternative Aufstiegssystem, was wir einführen, nichts mit den Fraktionen zu tun hat. Sondern das ist eben eure Charakterentwicklung. Das bedeutet, ihr könnt diese weiterentwickeln, weiter lernen und auch wenn ihr die Fraktion wechselt, werdet ihr eure neu gewonnenen Skills behalten können.
Welche Vor- und Nachteile ergeben sich durch den Eintritt bei einer Fraktion? Also wenn ihr einer Fraktion beitretet, dann werdet ihr andere Händler zur Verfügung haben. Ihr werdet die verschiedenen Rüstungen bekommen, ihr werdet andere Quests und neue Quests bekommen und ihr könnt eben in den verschiedenen Rängen in der Fraktion aufsteigen. Und die Nachteile sind offensichtlich, ihr bekommt auf die Nase von der gegenseitigen Fraktion und die Questen der gegenseitigen Fraktion verändern sich für euch.
Wird das Loot-System mit dem Add-on fair bzw. abgeändert? Können wir jetzt noch nicht sagen, das Loot-System an sich ist ja nicht, das hat ja nichts mit dem Add-on zu tun. Das Loot-System ist ja im Moment so, wie es ist, und wenn das Add-on einfach so rauskommt, wird es so bleiben. Es kann aber durchaus sein, dass wir Änderungen am Loot-System generell vornehmen. Das muss dann aber nicht mit dem Add-on passieren, das kann durchaus auch schon in vorigen Updates oder eben danach irgendwann passieren.
Ich überspringe jetzt mal die nächste Frage, weil die hatten wir oben schon so ein bisschen beantwortet. Wenn sich nun Leute das Addon nicht kaufen, können diese dann die Dinge, die dort droppen, auch im AH kaufen oder sind die dann gesperrt? Also natürlich können sie die Dinge kaufen, weil da können wir keine Trennung vornehmen. Allerdings ist klar, dass die speziellen Klamotten, also sämtliche Belohnungen von den Fraktionen und auch die Raid-Items zu größten Teilen, wenn nicht vollständig, Bind-on-Pickups sein werden und damit nicht verkaufbar sind.
Jawohl, ich mache jetzt einfach mal die nächsten beiden, weil die eine hier ist kurz und knapp. Gibt es vom Addon auch wieder eine Collectors Edition? Wenn ja, was ist da voraussichtlich drin? Kurz und knapp gesagt, das steht genau wie das Preismodell absolut noch nicht fest, ob es eine gibt oder nicht. Die andere Frage, wenn es in Kitai neue Raid-Instanzen geben sollte, sind dann da irgendwelche Besonderheiten geplant? Sowas wie Fallen oder beschwörbare Bosse, die dann irgendetwas Besonderes droppen? Zum Beispiel spezielle Reittiere-Pets, Alchemistenrezepte, mit denen man plus Damage-Tränke etc. Erlernen kann. Oder andere Rezepte. Generell ist es so, dass wir bereits angefangen haben, Rezepte in Raid-Instanzen droppen zu lassen. Ich erinnere da gerne an das Rezept, das im T2 linken Flügel bei Chatter droppt. Ob das Ganze auch bei T4 passieren wird, können wir jetzt noch nicht sagen, ist aber sehr, sehr wahrscheinlich. Was diese Fallen und beschwörbaren Bosse angeht, das sind alles Sachen, das sind Designentscheidungen, zu denen wir jetzt im Moment noch nichts sagen können. Da werden wir noch einige Zeit warten müssen, bis wir da Antworten kriegen, wie welcher Boss wann wo funktioniert. Und selbst dann werden wir wahrscheinlich sagen müssen, findet's raus.
Wir haben bereits, werden noch andere Klassen außer der Eroberer überarbeitet. Es werden im Augenblick, wie auch von Craig schon gesagt wurde, alle Klassen von Anfang nach Ende einmal durchgegangen und versucht, sie auf ein passendes Niveau zu den neuen Balancing-Geschichten von Update 5 zu bringen. Das war ja schon von vornherein, also schon vor 6 Monaten der Plan, Update 5 und danach dann einmal durch alle Klassen durchgehen und sie versuchen auf ein Niveau zu bringen. Dazu aber gilt immer wieder zu sagen, Balancing, die Gewichtung, die Spielgewichtung in einem Online-Rollenspiel hört niemals auf. Niemals. Es gibt keine perfekte Balance. Es gibt keine objektive perfekte Balance. Das ist völlig unmöglich. Und deswegen wird daran immer wieder justiert werden. Es wird immer wieder, werden Details verändert, wenn neue Elemente dazukommen, neue Gegenstände, muss wieder hier vielleicht was verändert werden. Da kann man nichts gegen tun. Das ist einfach so. Das ist, gehört zur Natur eines Online-Rollenspiels, dass die Balance sich mit dem Verhalten und dem Können vor allen Dingen auch der Spieler weiterentwickelt. So, das war's für unser Mitras Gebet Special zur Erweiterung. Und ich würde sagen, da wir schon relativ weit fortgeschritten sind in der Zeit, machen wir an dem Punkt für heute dann keine neuen Kategorien, sondern quatschen einfach noch ein bisschen über die Gamescom. Und Lars, hast du irgendwelche weiteren fiesen Anekdoten, die mir jetzt gerade entfallen sind?
Weil fiese Anekdoten? Ja, also es gibt viele Dinge, an die ich mich gerne erinnere auf der Gamescom. Jetzt muss man da vielleicht auch so ein bisschen weiter ausholen. Und Johannes hatte schon angedeutet, Alter, es wird anstrengend. Weil ich immer gesagt habe, boah, das wird voll witzig und ich freue mich voll drauf und wir sehen die Spieler. Und Johannes sagt dann immer, Junge, mach dir keine Illusion. Du wirst am Ende dieser Tage völlig kaputt sein. Und ich möchte einfach mal so generell anmerken, das ist auch so eingetroffen. Ich war sowas von fertig, als ich nach Hause kam. Es war, als ich Montag nach Hause gekommen bin, ich bin ja recht früh geflogen, ich bin dann um 12 Uhr zu Hause gewesen, hatte mir für Montag extrem viel vorgenommen, war dann um 1 im Bett und bin dann Dienstag wieder wach geworden. Also gemeinzelt hast. Nee, aber eine meiner Lieblingsanekdoten zum Beispiel betrifft diese Gummischwerter. Wir hatten aufblasbare Schwerter dabei, davon auch nicht zu wenig, in Zahlen 15.000 Stück. Und diese aufblasbaren Schwerter waren neben den Rockstar-Aufklebern, die man wirklich auf jeder Quadratmeterzeile der Messe gefunden hat, glaube ich, so einer der Renner der Messe, weil die Leute haben uns wirklich die Bude eingerannt. Und ich erinnere mich gerne an eine Situation, wo ich auf der Bühne stand zusammen mit Johannes und wir gerade erzählt hatten, wie denn diese ganze Sache so abläuft und wie die Thai ist und wie die Rassen sind und halt diese Präsentation gehalten haben. Und immer am Ende dieser Präsentation gibt es dann halt diese Schwerter, immer eine Kiste voll Schwertern für die gesamte Präsentation. Und als diese Schwerterkiste ausgegangen war, standen aber noch ungefähr so 30, 40 Leute da und wollten noch diese Schwerter. Und jetzt warst du, dass ich mir immer ein paar von diesen Schwertern in die Tasche gesteckt hatte, falls irgendjemand der Meinung war, er möchte so eins haben und ich da irgendwie der Ansicht war, ich sollte ihm eins geben, habe ich dann halt immer eins dieser Schwerter aus der Tasche geholt. Und ich hatte noch vier. Und ich werde nie vergessen, wie ich dann diese vier Schwerter so aus meiner Tasche zog und meinte, hey, hier, die könnt ihr haben. Und dann diese 30 Leute, ohne Witz, auf mich zugestürmt sind, auf dieser Bühne und über mich hergefallen sind, als hätte ich da irgendwie 4.000-Euro-Scheine hochgehalten und mich an die Wand gepresst haben und mir dieses Schwert einfach aus der Hand gerissen haben.
Ihr hättet sein Gesicht sehen sollen. Er sah wirklich verängstigt aus. Und ihr habt ja einen Mann, der locker, was ist er, 1,95, 1,96 groß oder was?
1,93.
Ja, auf jeden Fall ein Riese von einem Kerl, der auch ordentlich breit ist. Und die haben ihn einfach überrannt.
Sehr schönes Gesicht. Das muss ein sehr schönes Gesicht gewesen sein. Wer Lars in real kennt, weiß, Lars kann nicht doof gucken, aber ich denke mir, in dem Moment wird er ziemlich doof geguckt haben. Weil ich gefragt habe, wo ist hier die Tür auf der Bühne?
Ich bin übrigens in die Ecke gelaufen, weil ich habe gesehen, wie die auf dich los sind. Ich hatte keine Schwerter mehr, aber als sie auf dich los sind und die vier Schwerter aus waren, blickte der Rest von den 30 Leuten so aggressiv gierig zu mir. Da bin ich dann schnell um die Ecke in unseren Technikraum rein und habe unseren Techniker gesagt,
wie eine Meute Velociraptoren.
Das war der Hammer. Und das war dann nachher so weit, dass unsere Schwerter im Prinzip so loot-technisch das Begehrteste waren, was es gab. Und dann kamen auch die ganzen Leute von den anderen Ständen zu uns. Also Leute vom Rockstar und vom Rockband stand und kam zu uns, also um genau zu sein, zu unseren Mädels, die vorne an unserem Eingang standen und kontrollierten, dass die Leute nur mit 18 rein dürfen. Und haben dann gesagt so, ja, gibt's hier nicht die Schwerter? Und die haben dann mit denen immer gedealt. Und am Ende der Messe waren, glaube ich, die Mädels mit drei vollen, fetten Tüten Loot bei der Sache. Also die waren voll mit T-Shirts und allem Scheiß, weil die Leute ankamen, kriegen wir Schwerter? Und sie mir so, ja, was kriegen wir denn dafür? Und die haben dann also alles rausgehandelt, was man sich nur vorstellen kann für diese Aufblasschwerter. Es war wirklich unglaublich, wie begehrt die waren.
Ja, und diese ganzen Jugendlichen, die nicht rein konnten, da erinnere ich mich auch immer gerne. Es gab halt so hübsche Bändchen, die man sich um die Hand schnallen musste. Und wir durften nur die reinlassen, die ein rotes Band, also ab 18 haben. Aber natürlich waren diese Aufblasschwerter gerade interessant für die jüngere Generation. Und die wollten dann auch diese Schwerter haben. Und dann haben die Mädels denen immer total beknackte Aufgaben gestellt, damit die so ein Schwert kriegen. So Sachen wie, tanzt mal für uns.
Ja, singt. Diese Gruppe von 6 Kindern, die angefangen haben zu tanzen. Und dann haben sie angefangen zu singen.
Damit sie so ein Schwert bekommen. Das war total abgefahren.
Ich habe auf dem Community-Twitter auch ja über die Gamescom berichtet und da gab es diese, ich gucke es mir jetzt gerade mal an, diese verrückte Situation, als Erling bei uns beim Schwerteraufblasen war und Erling wollte sehen, wie lange die Leute oder wie lange es dauert, bis die Leute sich Aufblasschwerter irgendwo stehlen, wenn man die irgendwo auf dem Booth schwer erreichbar hinbaut. Ja, und jetzt gab's bei unserem Eingang so ein großes asiatisches Tor. Und es war so, ich schätze mal, so knappe 2,5 bis 3 Meter hoch. Und Erling hat ein Schwert aufgeblasen und ist da hochgeworfen. Und ist dann beiseite gegangen und hat gezählt, wie lange es gebraucht hat, bis irgendjemand da hochgekrapselt ist und sich das Schwert geholt hat. Und es hat genau 34 Sekunden gedauert, bis ein Vater seinen Sohn da hochgelupft hat, also auf die Schultern, und sich das Schwert dann da oben weggeklaut hat. Und ich habe dann auch ein Video eben veröffentlicht auf dem Community-Twitter. Die Leute haben gewartet und waren gerade Schwerter aufblasen. Dann habe ich ein Schwert hinten aus dem Gebiet rausgeschmissen und geguckt, wie lang es dauert. Ich glaube, es waren 4 Sekunden. Also es kam rausgeflogen, landete auf dem Boden, sofort kam einer angepisst, zack, greift sie sich Schwert und weg war es. Das war echt Wahnsinn. Die Schwerter waren der absolute Oberhammer. Das war der Wahnsinn.
Echt. Absolut, ja, auf jeden Fall. Das
ja, genau. Und ich erinnere mich auch noch, von wegen, wo ich immer gesagt hatte, dass du am Ende der Messe keine Stimme mehr haben wirst. Und ich weiß noch genau, du warst sehr, sehr selbstbewusst, was Endurance deiner Stimme anbelangte. Dann hast du angefangen mit der Präsentation und ich kam immer wieder, wenn du ganz lange Monologe vor Spielern gehalten hattest, zu dir hin und meinte nur so, Junge, mach mal halblang, hock dich mal ab und zu wieder hin, trink immer schön flüssig, ja, nicht ganz so viel reden, ist zwar super klar, wir müssen ja mit den Leuten reden und machst es klasse, aber schon deine Stimme. Und du immer so, ach was, das passt schon. Am Sonntagmorgen so, hallo Hannes.
Ja. Aber bis dahin hat die Stimme eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist ja immerhin ja, auch was.
Es war genau wie bei Anthony. Anthony war genauso. Ich meinte immer nur, Anthony, mach halblang. Ich erinnere mich noch ganz gut an die letzte Gamescom in Leipzig, wo ich auch etwas überstürmisch mit jedem geredet habe und wirklich von morgens bis abends ohne Punkt und Komma. Und dann war die Stimme einfach nach dem zweiten Tag so gut wie weg. Und das wollte ich diesmal verhindern, weswegen ich auch, genau, eine weitere Anekdote über die ganzen 5 Tage den sogenannten Gollum-Juice gesoffen habe. Der Gollum-Juice, alle Leute von euch, die Herr der Ringe Special Edition haben, und die also den Film, und die angeschaut haben, erinnern sich vielleicht daran, dass Andy Serkis, der Typ, der den Gollum gesprochen hat, in einer der Szenen von diesem Gollum-Juice eben spricht und den auch bekommt dann von so einer Catering-Dame und den eben trinkt und meint dann, nur wenn er den trinkt, kann er sprechen wie Gollum. Und jetzt ist dieser Saft, der ist im Prinzip nichts anderes als eine Mischung aus verschiedenen wertvollen Ingredienzien, die dafür sorgen sollen, dass die Stimme schön geschmiert bleibt und sie nicht so schnell kaputt geht, wenn man sie heftig gebraucht, was er eben brauchte für Gollum. Und dieses Rezept hat er dann irgendwann, weil eben alle gesagt haben, was ist denn das, hat er veröffentlicht. Ich habe das Rezept im Internet, ich habe mich wieder daran erinnert und habe dann dieses Rezept aus dem Internet geholt. Und zwar ist es eine Mischung aus Ingwer, den man zu einem Sud verkocht, Zitrone, Nelkenblüten und haufenweise Honig. Und eben dieses bitter, scharfe, scharf-süßliche Gesöff habe ich über die 5 Tage lang ständig mini-schlückchenweise zu mir genommen. Es hat natürlich
total scheiße geschmeckt.
Nicht mal, aber das Problem ist, dadurch, dass es so wahnsinnig sauer ist und so einen hohen Zitronengehalt, hast du natürlich meinem Bauch, meinem Verdauungstrakt nicht gerade gut getan. Deswegen hat es die ganze Zeit in meinem Bauch rumrumort, wie blöde. Aber es hat tatsächlich geholfen. Also ich war wirklich trotz der vielen Rederei am Ende der Games Convention, glaube ich, einer derjenigen, der noch am meisten Stimme hatte.
Ja, aber Blähung, oder wie? Aber Blähung. Also ich kann noch reden, aber ich muss mal ganz dringend auf Toilette.
Ja, ich war sehr häufig auf der Toilette, das ist wohl wahr.
Ich erinnere mich da sehr an eine Situation, da waren wir so 10 Minuten vor der Präsentation, das war so cool. Wir waren noch beim Schwerter aufblasen. Johannes saß mir gegenüber auf diesen Kisten. Das muss man wissen, wenn man in unseren Stand reinkam, war es so, es gab nur einen sehr dünnen Eingang, einen sehr, sehr schmalen Eingang. Und dieser führte direkt zur Präsentationsbühne. Also man kam also rein und hatte direkt geradeaus die Leinwand und rechts dann eben dieses Auditorium, wo man sich hinsetzen konnte. Und es wurde da sehr, sehr voll. Und so 10 Minuten, Viertelstunde, fast 20 Minuten, bevor diese Präsentation losging, konnte man einfach unmöglich den Stand betreten oder verlassen. Das war so geil, Johannes zu beobachten, der dann so 10 Minuten vor der Präsentation feststellte, ich muss auf Klo. Und dann saß der da und meinte nur so, ich geh jetzt auf Klo. Guckte raus, guckt mich an und meinte, das kann ich wohl vergessen. Scheiße.
Und da ging es eher um Wasser, weil ich die ganze Zeit Wasser getrunken
habe. Ja, aber es war trotzdem total cool. Dann 5 Minuten vor der Präsentation, wir verschieben das Ding, ist mir jetzt scheißegal, ich muss jetzt hier irgendwie raus, sonst wird das eine Katastrophe.
Ja, weil das Problem ist, wenn man dringend pinkeln muss, ich meine, jeder kennt dieses Gefühl, diesen Druck, den man dann in seiner Blase hat. Und der hätte mich dann wahrscheinlich dazu verleitet, die Präsentation doch sehr schnell über die Bühne zu bringen. Ja, und
wer als erstes fertig ist, darf nach Hause.
Genau, so ungefähr. Und deswegen habe ich dann lieber gesagt, okay, fangen wir lieber 2 Minuten später an. Ich kämpfe jetzt da raus. Es war wirklich nicht leicht, aber...
Wie lange ist eure Präsentation so gegangen?
15 Minuten ungefähr.
Oh, gut, also es ist eine lange Zeit, um da anzuhalten.
Ja. Wenn man eine Viertelstunde vorher merkt, dass man jetzt trinken muss, dann reden wir ja schon immer eine halbe Stunde. Also wenn mein Gesicht das lustigste Gesicht war, als ich da mit den Gummischwertern stand, Dann war Waldis Gesicht auf jeden Fall das Lustigste, als er realisiert hat, dass er jetzt eine halbe Stunde nicht aufs Klo kommen wird.
Das war auf jeden Fall sehr geil, ja, das stimmt. Oh Mann. Und genau, was ihr auch nicht wisst, Erling, unser Marketingmanager, kann singen wie ein junger Gott. Wirklich, ja? Wie ein junger Gott. Am Ende der Messe meinte er nämlich, bevor wir auf die PlayStation-Jungs Sony, die machen immer an einem zweiten Tag der Messe oder so, machen die auch immer so eine In-House-Feier. Also da wird ihr Booth umgewandelt in so eine, ich nenne es mal Party-Arena, wo dann halt Leinwände sind, wo irgendwelche komische Musik draufläuft und DJs und umsonst Getränke, was weiß ich. Und weil wir da irgendwie keinen Bock hatten hinzugehen, wir sind halt anders, meinte Erling plötzlich, let's Karaoke. Und dann haben wir unsere Präsentationsbühne in eine Karaoke-Bühne umgewandelt. Und da hat Erling dann sein Musical-Wissen zum Besten gegeben, da er wirklich, also er war wohl irgendwie mal in einem Knabenchor oder sowas, und er kann wirklich unglaublich gut singen, und er hat dann da einige Musicals zum Besten gegeben. Das war schon echt super.
Ja, das war extrem cool. Und es hat uns dazu verleitet, am letzten Tag, nachdem alles gegessen war und alle Leute langsam wieder runterkamen, und wir eben noch so eine Abschlussbesprechung hatten nach dem Motto, okay, die 5 Tage sind rum, alles cool, was machen wir denn jetzt? Sind wir in einer Karaoke-Bar gelandet. Leicht angetüdelt von der Feier des wir haben es überstanden, haben wir dann da bis nachts um 1 lustig rumgetrellert. Das war auch...
Nein!
Ja, doch?
Nein, ihr habt rumgetrellert?
Ja, also ich jetzt. Also weder so. Lars noch ich, weil ach, wir waren nicht mehr da. Nicht mehr vorhanden.
Okay, schade. Na gut, habe ich wenigstens das nicht verpasst.
Aber unsere Booth Babes waren ja Asiatinnen. Und
die sind da das ja gewohnt auch, mit der Karaoke-Bar.
Genau, natürlich. Die waren es ja gewohnt. Und also zumindest von einer von denen weiß ich, dass sie auch bei Popstars, bei dieser Pro7-Sendung, da irgendwie total weit gekommen ist. Irgendwie vor Urzeiten. Und die konnte auch extrem gut singen. Und die hat dann auch da mitgemacht. Und das war schon eine Riesenparty. Das war eine Riesensause auf jeden Fall.
Ja, das war auf jeden Fall beeindruckend, ja.
Okay,
gut, dann wollen wir mal die Leute nicht mehr noch weiter mit unseren Geschichten, die für ein paar von euch vielleicht interessant waren, weiter langweilen. Also ja, wir haben ja angekündigt, es kommen jetzt nur noch Anekdoten. Also nicht böse sein, wenn ihr Fakten erwartet habt.
Das waren bestimmt Fakten, wenn die Boost Babes auf der Bühne waren.
Ja, wahrscheinlich
waren also, das Fakten. Fakten, Fakten, Fakten.
Genau, also nochmal, um das nochmals zu betonen, vielen Dank an alle, die vorbeigekommen sind. Ihr seid spitze. Wir freuen uns auf die nächste Gamescom. Wir freuen uns, euch alle nochmal wieder zu treffen, da wir auch dieses Mal schon Leute wieder getroffen haben, die schon in Leipzig sehr lange bei unserem Booth waren. Und ich hoffe, dass wir bis zur nächsten Gamescom weitermachen und dann genauso zahlreich euch eben begrüßen dürfen und euch genauso zahlreich wieder mit Informationen versorgen können. Auch wenn wir nicht genau wissen, ob jetzt die nächste Gamescom wieder eine Age of Conan Präsentation wird oder nicht. Das entscheidet dann unser Marketing für uns. Aber ihr könnt ja dann trotzdem vorbeikommen, auch wenn es vielleicht kein Age of Conan wird, sondern The Secret World oder wer weiß, was bis dahin auf der Platte steht.
Jawohl. Gut, dann hören wir uns alle wieder am 10. September. Da wäre nämlich der nächste Termin für den nächsten Comcast, nämlich die Nummer 10. Und da bleibt nichts weiter zu sagen, außer genießt noch ein bisschen das schöne Wetter da draußen. Es ist nämlich noch herrlich. Und bleibt uns gewogen.
Ha? Genau, bleibt uns gewogen. Macht's gut, ihr. Schöne Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.